500 Milliliter Leben.
Der Blutspende-Podcast der DRK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen
und Nordost.
Also mir fällt eigentlich gar kein richtig guter Grund ein, warum man nicht Blut spenden würde. Wenn alle Leute, die Blut spenden könnten, das auch täten, dann müsste jeder Blutspender einmal alle 10 Jahre zur Blutspende kommen.
Das war Professor Dr. Halvard Bönig. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr von 500 Milliliter Leben, der Blutspende-Podcast der DRK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen und Nordost. Mein Name ist Greta Kovacevic vom DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und ich begrüße euch nicht nur zu einer neuen Folge 500 Milliliter Leben, sondern auch im neuen Jahr. Heute geht es um die Erythrozyten. Im vergangenen Jahr haben wir bereits eine Podcast-Folge zum Thema Blutbestandteile mit Dr. Markus Müller aufgenommen. Heute widmen wir uns einem unserer Blutbestandteile, nämlich den roten Blutkörperchen, auch Erythrozyten genannt. Was diese Zellen alles in unserem Körper bewirken, ist schon unglaublich. Zu Gast ist Professor Halvard Bönig, der uns heute die Frage beantworten wird, was macht denn diese Erythrozyten so besonders? Er selbst beschreibt unsere roten Blutkörperchen mit einem Augenzwinkern als die Superzelle des Körpers. Mehr will ich an dieser Stelle gar nicht verraten, denn das werden wir heute gemeinsam herausfinden. Zu unserem Gast. Halvard Bönig ist Professor für Transfusionsmedizin am Institut für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie der Goethe-Universität und als solcher primär für Forschung auf dem Gebiet der Entwicklung von Zelltherapeutika zuständig, sowie für studentische Lehre im Fach Transfusionsmedizin. Nach Studium der Medizin, Anglistik und Kunstgeschichte in Düsseldorf, London und Memphis, Tennessee, hat er erst die Weiterbildung zum Pädiater und dann, nach längerem Hiatus, in der Grundlagenforschung in Seattle, Washington, zum Arzt für Transfusionsmedizin am Institut in Frankfurt durchlaufen. Sein Hobby ist das Nähen. Alle seine Kleidung ist selbst gemacht. Ja, erstmal herzlich willkommen, Herr Professor Bönig. Ich darf Sie ja gleich zweimal begrüßen, also sozusagen einmal bei uns im Podcast 500 Milliliter Leben und auch bei uns im Zwischengeschoss.
Ja, hallo Frau Kovacevic, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr über die Einladung, dass ich Ihnen heute ein bisschen was über die, ja, wie ich meine, beste Zelle im Körper, nämlich die roten Blutkörperchen, erzählen darf.
Ja, wir sprechen ja heute über das Thema Erythrozyten. Und um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal mitzunehmen, würde ich tatsächlich erstmal kurz allgemein fragen. Unser Blut besteht ja aus mehreren Bestandteilen. Blutplasma, Erythrozyten, Leukozyten und Thrombozyten. Was sind denn die Aufgaben der einzelnen Bestandteile?
Ich fange mal so mit einer ganz High-Level-Definition an und dann gucken wir mal, wo Sie gerne möchten, dass ich ein bisschen tiefer einsteige. Also zum einen, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, ist, Blut ist eine Flüssigkeit, die jeder, der mal geblutet hat, weiß, riesengroße Kleckse macht. Ist wie Wasser. Mhm. Und das, obwohl fast die Hälfte des Blutes feste Bestandteile sind. Es gibt keine andere Flüssigkeit, die so ist. Das ist super faszinierend, dass das so hinklappt mit dem Blut. Wenn das nämlich nicht wäre, dann könnten wir gar nicht so viel Sauerstoff tragen, wenn wir nicht die Hälfte des Blutvolumens, rote Blutkörperchen im Wesentlichen hätten, könnten wir gar nicht so viel Sauerstoff durch den Körper schleppen, wie der Körper braucht. Und wenn das Blut aber nicht flüssig wäre, sondern zäh wie Zahnpasta, dann könnten wir gar nicht alle Organe erreichen. Und stellen Sie sich mal vor, das arme Herz, wenn das Zahnpasta pumpen müsste statt Blut. Dieses Bild, das soll einen bitte erstmal ungefähr 5 Minuten lang faszinieren. Und währenddessen kann ich dann über die anderen Sachen erzählen. Also, die roten Blutkörperchen schwimmen in einer Flüssigkeit, die heißt beim ungeronnenen Blut Plasma. Ja? Also das, indem die in unseren Blutgefäßen herumschwimmen, die roten Blutkörperchen, das ist Plasma. Plasma ist ein Salzwasser, dessen Salzkonzentration ganz schön hoch ist, wie jeder weiß, der mal sich einen Blutfleck abgeleckt hat. Mhm. Ne? Schmeckt so ein bisschen wie Ostsee. Ja? Und ansonsten sind da Eiweiße drin. Und das sind unglaublich viele. Das sind die ganzen Sachen, die man immer so beim Arzt testen lässt. Diese ganzen Laborwerte, die meisten davon sind, klar, die Blutsalze werden ab und zu mal angeguckt, aber die allermeisten sind irgendwelche Proteine, die da rumschwimmen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Man weiß ja zum Beispiel, dass Fett nicht wasserlöslich ist. Ne? So, jetzt muss ich aber Fett zu meinen Körperzellen schleppen. Also muss ich das an ein Eiweiß binden, Sonst ginge das gar nicht. Gibt es also spezielle fetttransportierende Eiweiße. Es gibt Eiweiße, die zuständig sind für den Transport von ungefähr allem Möglichen. Eisen zum Beispiel. Es gibt Proteine, die sind zuständig für die Blutgerinnung und gibt welche diesen Teil des Immunsystems. Und das kratzt wirklich nur ganz, ganz, ganz oberflächlich. Ja, und dann gibt es die Blutzellen. Und wie gesagt, faszinierenderweise ist fast die Hälfte des Blutvolumens Blutzellen. Und fast das komplette Volumen der Blutzellen sind die roten Blutkörperchen. Die roten Blutkörperchen, die überhaupt die beste und liebenswerteste Zelle im ganzen Körper, ist die häufigste Zelle im Körper. Fast ein Viertel der Körperzellen sind rote Blutkörperchen. Weiße Blutkörperchen sind im Vergleich viel, viel seltener. Wir haben ungefähr auf jedes weiße Blutkörperchen, das im Blut rumschwimmt, 1000 rote.
Wow.
Ganz oberflächlich betrachtet sind die roten Blutkörperchen erstmal dazu da, Sauerstoff durch die Gegend zu schleppen. Und ich denke, das werden wir nachher noch so ein bisschen vertiefen. Mhm. Deswegen sage ich dazu mal nicht so viel. Und es ist noch mehr, was die können. Und dann gibt es noch die weißen Blutkörperchen. Die weißen Blutkörperchen gehören zum Immunsystem. Die sind gar nicht weiß, sondern die sind farblos. Aber als der erste Mensch mit dem Mikroskop die roten gesehen hat und die waren so schön rot und im weißen Licht sahen dann die weißen Blutkörperchen weiß aus, weil er halt Weißlicht genommen hat, hat er sie halt Leukozyten genannt. Und das heißt nichts anderes als weiße Zellen. Und Erythrozyten heißt nichts anderes als rote Zellen. Und so ist Medizinersprech immer unheimlich schick und ein bisschen, sagen wir ruhig, einschüchternd. Aber meistens ist es eine ziemlich wörtliche Übersetzung. Genau. So, und dann gibt es noch diese Thrombozyten. Thrombozyten sind auch ganz komische Biester. Und da könnte man sich ja auch mal eine ganze Stunde drüber reden. Aber die sind für die primäre Blutstillung zuständig. Wenn man sich, also rote Blutkörperchen gehören eigentlich nur ins Blutgefäß. Die sind im Gewebe nicht, haben da nichts verloren. Und jeder weiß, wenn man sich so ein bisschen verletzt, mal stößt oder so und rote Blutkörperchen aus dem Blutgefäß raus ins Gewebe gehen, kriegt man einen ordentlichen blauen Fleck. Und jeder, der schon mal einen blauen Fleck hat, weiß, die roten Blutkörperchen gehen nicht wieder zurück. Ja, die hängen dann da im Gewebe und dann gehen die kaputt und dann wird der Fleck dann irgendwann lila und dann wird er irgendwann gelb. Das sind Farbveränderungen, die der rote Blutfarbstoff, der normalerweise nur in den roten Blutkörperchen enthalten ist, durchläuft. Der wird gelb, indem man ihm das Eisen ausbaut. Des Eisens wegen ist er rot und wenn man das Eisen halt dann abholt und für andere Zwecke recycelt, Eisen ist immer knapp, Körper steht total auf Recycling, wo das möglich ist, genau, dann werden die gelb. So, und wenn jetzt also ein Blutgefäß verletzt ist, sodass rote Blutkörperchen rauskleckern könnten, dann kommen die Blutplättchen und kleben dieses Loch erstmal notdürftig zu. Dieses Pflaster, was die Thrombozyten machen, die Blutplättchen, das hält nicht sehr lange. Das hält gerade so lange, bis die Blutgerinnung aus Blutgerinnungsproteinen, die da im Blutplasma rumschwimmen, bis die einsetzen kann, das Loch stopfen und dann wird es repariert und dann ist hinterher wie neu. Genau, das ist die Rolle der Blutplättchen. Blutplättchen sind wahnsinnig klein. Mhm. Der Volumenanteil ist so winzig, dass man ihn einfach ganz mal ignorieren kann. Ja, man hat, ich sag die Zahl mal nur, damit die sie das hören, ein bisschen beeindruckt sind. In einem Mikroliter Blut, ein Mikroliter ist ein Millionstel von einem Liter, haben wir 5 Millionen rote Blutkörperchen. Ja?
Wow.
So. Wir haben 5000 weiße Blutkörperchen. Das ist schon ganz schön viel. Aber 5 Millionen in einem Mikroliter, das bedeutet so ein Liter 5 Millionen Milliarden. Ja, Billionen. Und dann haben wir so durchschnittlich 5 Liter, also 25 Billionen rote Blutkörperchen. Das ist ganz schön viel.
Ja, also das war schon mal so eine ganz tolle Einführung und hat einfach so nochmal so ein richtig schönes Bild mitgegeben, woraus denn eigentlich unser Blut besteht. Und also ich muss sagen, wow, es wimmelt ja richtig in meinem Körper, wenn ich das so zuhöre. Sie haben es ja schon vermutet, dass wir heute ja den Fokus auf die Erythrozyten setzen. Und deshalb werde ich natürlich die Follow-up-Frage stellen und tatsächlich nochmal Sie bitten, genauer auf die Aufgaben der Erythrozyten einzugehen.
Ist ja auch die beste Zelle. Also ich finde es ja ausgesprochen angemessen, ausgesprochen verhältnismäßig, dass wir jetzt mal über Erythrozyten reden. Zum Wimmeln Rote Blutkörperchen können sich, anders als die weißen Blutkörperchen, nicht von selber bewegen. Das sind alles Funktionen, die die andere Zellen haben, weiße Blutkörperchen haben. Weiße Blutkörperchen können wirklich wie Amöben so laufen und können das Blutgefäß verlassen und können dann mal durch so ein Gewebe durchmarschieren, dann können sie wieder eintreten. Das können rote Blutkörperchen alles nicht mehr. Die schwimmen passiv im Blutstrom. Dafür ist extrem wichtig, die können sich durchquetschen durch Gefäße, Blutgefäße, deren Durchmesser kleiner ist als der Durchmesser von roten Blutkörperchen, weil sich die roten Blutkörperchen, die lassen sich recht gut knautschen. So. Und das ist extrem wichtig, dass die sich nicht aneinander lagern möchten, sondern dass sie sich abstoßen wie Autos auf dem Autoscooter, ja, auf dem Rummel. Die sind auf ihrer Oberfläche mit so Zuckermolekülen beladen und dadurch können sie sich umgeben mit einer Wasserschicht und mit Hilfe dieser Wasserschicht stoßen die sich gegenseitig ab. Und so kommt halt mit Schwung, mit dem Blutstrom, kommen dann rote Blutkörperchen angeschwommen, stupsen dann die roten, vor ihnen herschwimmenden roten Blutkörperchen durch diese eigentlich viel zu kleinen Blutgefäße durch. Ich hatte ja vorhin gesagt, ne, rote Blutkörperchen können ja die Blutgefäße nicht verlassen.
Genau.
Dann hätte man geblutet. So, und dann kann man auch nicht wieder zurück. Genau. So, wozu sind die roten Blutkörperchen da? Die Funktion, an die die meisten Leute sofort denken, ist Sauerstofftransport. Wozu braucht man denn Sauerstoff? Ich frage das immer meine Studenten, dann sagen die, zum Leben. Und dann sage ich, das ist mir nicht genau genug. Ja, also, wir verbrennen im Körper mit sehr kleiner Flamme, also mit enzymatisch unterstützten Reaktionen, damit es nicht bei vielen 100 Grad passieren muss. Wir verbrennen Kohlenwasserstoffe, wie zum Beispiel Zucker. Traubenzucker ist ein Hauptnahrungsmittel, sozusagen ein Hauptbrennstoff im Körper. Und viele Sachen, die wir zu uns nehmen, werden im Körper erstmal in Traubenzucker verwandelt. Und dann wird dieser Traubenzucker verbrutzelt. Da haben wir ein extra in den Zellen drin, extra eine kleine, wir nennen die gerne die Kraftwerke der Zellen, wie durch anderen heißen die. Und dort wird der Sauerstoff an Wasserstoffionen gebunden und aus dem Auspuff kommt raus Kohlendioxid und Wasser. Ja, und dafür brauchen wir den Sauerstoff. Also wir müssen ein bisschen Kohlenstoff abholen aus der Zuckerverbrennung und wir müssen den Wasserstoff abholen. Dafür brauchen wir den. So. Und dafür sind die roten Blutkörperchen da. Möchte aber auch sagen, das ist nicht das Einzige, was rote Blutkörperchen machen. Das ist das, an das man am meisten denkt. Und tatsächlich ist das auch, wenn diese Funktion gestört ist und wenn nur die Zahl der Sauerstoffträger stark genug vermindert ist, dann ist das schon gar nicht mit dem Leben vereinbar. Und ich denke, die diesen Podcast hören, wissen, dass es Blutspende gibt, um genau. Patienten, die selber nicht genug Blut haben, mit Blut zu versorgen. Und die Hauptindikation für die Bluttransfusion ist tatsächlich der Mangel an Sauerstoffträgern, die Unfähigkeit, hinreichend Sauerstoff ins Gewebe zu schleppen. So. Aber tatsächlich ist es so, dass Blut auch andere Funktionen hat. Ich habe das erklärt, dass das Blut ungefähr zur Hälfte aus festen Bestandteilen besteht. Und wenn man sich das vorstellt, wie das fließt, okay, es ist schon sehr flüssig, aber von seinen Fließeigenschaften ist es schon so, dass die schnellsten roten Blutkörperchen in der Mitte der Blutbahn schwimmen und die kleineren Teilchen, insbesondere die Blutplättchen, die werden halt so an den Rand gedrückt. Und das ist außerordentlich wichtig, damit die Blutplättchen mitkriegen, wenn kleine Defekte im Blutgefäß sind und die gleich mal reparieren können. Und jemand, der sehr, sehr, sehr wenig rote Blutkörperchen hat, der macht das nicht effizient. Der verblutet plötzlich. Sag mal, wieso verblutet der? Er hat doch eigentlich genug von diesen Blutplättchen. Aber die Blutplättchen werden nicht an den Rand vom Gefäß gedrückt. So eine Funktion, an die man gar nicht so denkt, an die viele Leute nicht denken, wenn die sagen, ach, warum machen wir denn nicht künstliche Sauerstoffträger und so? Vielleicht könnten künstliche Sauerstoffträger den Sauerstofftransport regeln. Aber diese besonderen Fließeigenschaften, die das Blut besitzt, durch den Umstand, dass fast 50% des Blutes aus festen Bestandteilen besteht. Das könnten künstliche Sauerstoffträger möglicherweise gar nicht simulieren. So. Genau. So. Und jetzt rechnen wir mal so ein kleines bisschen, ne? Ungefähr ein Drittel der Masse eines roten Blutkörperchens ist roter Blutfarbstoff. Da ist schon auch das rote Blutkörperchen wieder mal mega, mega cool. Und ich möchte sagen, singulär. Ja, das hat sich komplett in den Dienst des Sauerstofftragens gestellt, obwohl es selber überhaupt keinen Sauerstoff braucht. Es kann nämlich gar kein G brauchen, weil es nämlich diese Zellkraftwerke, die Mitochondrien, im Laufe seiner Entstehung irgendwann mal verspeist hat und zu Energie verwandelt hat, weil er beschlossen hat, die braucht er nicht mehr. Das heißt, der kann mit Sauerstoff gar nichts anfangen, trotzdem liefert er den ab. So, jetzt ist ein Drittel der Masse des Blutes roter Blutfarbstoff. Wir haben vorhin etabliert, dass knapp die Hälfte des Blutes aus Zellen besteht. Knapp die Hälfte ist, weil ich mag gerne gerade Zahlen, 45%. So, und wenn ein Drittel der Masse des roten Blutkörperchens roter Blutfarbstoff ist, dann ist in einem Liter Blut 150 Gramm roter Blutfarbstoff. Und das stellt man sich jetzt bitte mal, stellt man sich mal einen Haufen vor, der vor einem liegt. 150 Gramm Zucker oder sowas, ja? Das ist ganz schön viel. Mhm. So, ein Gramm Hämoglobin, roter Blutfarbstoff, heißt Hämoglobin. So, ist wieder so ein schlauer Begriff. Häm ist Blut und Globin ist bezeichnet ein kugelförmiges Protein. So, ja. Ein Gramm Hämoglobin kann 1,34 Milliliter Sauerstoff binden. Das ist die Hüfnersche Zahl, die jeder Mediziner, kann man morgens um drei wecken. Hüfnersche Zahl sagt der 1,34. Wenn man nicht nach der Einheit fragt, dann klappt das nicht immer. Aber egal. Also, wenn wir 150 Gramm in einem Liter Blut an Hämoglobin haben, dann können wir in einem Liter Blut 200 Milliliter Sauerstoff binden. Und wenn wir ungefähr 5 Liter Blut haben, können wir also ungefähr einen Liter Sauerstoff im Blut binden.
Das ist schon eine Leistung.
Ist cool, oder?
Ja.
Und es ist nicht wie in einer Brauseflasche, dass wenn man das schüttelt, dass dann da Bläschen freigesetzt werden, ja? Sondern das ist wirklich Sauerstoff, der ist treu und brav an den roten Blutfarbstoff gebunden. So. Und wenn wir in Ruhe zum Beispiel vor einem Mikrofon sitzen und an einem Podcast teilnehmen, dann braucht der Körper gar nicht so viel Sauerstoff. Die beiden Organe, die am großzügigsten mit Sauerstoff versorgt werden, ist das Organ, in dem die Blutbildung stattfindet. Da geht nämlich die Post ab. Und da rechnen wir auch gleich mal ein bisschen noch. Und das andere Organ ist das Hirn. Das sind die beiden Organe, die in Ruhe unheimlich viel Sauerstoff verbrauchen. 200 Milliliter pro Minute. Und wenn wir das ganze Blutvolumen einmal in der Minute durch den Körper pumpen, das tun wir nämlich ungefähr, dann wird ein Liter Sauerstoff hineingetragen, 200 Milliliter werden entnommen und wenn das Blut wieder in der Lunge angekommen ist, sind noch 800 Milliliter da. Ist also noch ziemlich voll. So, und jetzt habe ich aber Stress. Jetzt läuft ein Säbelzahntiger hinter mir her. Muss richtig Gas geben, dann brauche ich mehr Sauerstoff. Ich muss möglichst viel Sauerstoff vor allem bei den Muskeln abliefern, damit die optimal funktionieren können, damit die optimale Mengen von Energie aus dem Zucker heraus gewinnen können. Und dann können wir drei Viertel des Sauerstoffs aus dem Blut entnehmen. Dann können wir noch dafür sorgen, dass nicht nur ein Liter pro Minute ins Gewebe transportiert wird, sondern auch zwei oder drei Sauerstoff. Man kann nämlich einfach das Herz ein bisschen schneller schlagen lassen. Ja, dann kann das Herz sich noch in seiner Effizienz ein bisschen verbessern, wenn man genug Stress hat. Und so ein Leistungssportler kann ohne weiteres sein Sauerstoffangebot ins Gewebe mal locker verdreißigfachen. Dann kann er nicht 1 Liter, sondern 30 Liter Sauerstoff pro Minute an seinen Muskeln anbieten. Ja, und das sind die roten Blutkörperchen, das machen die.
Wow, also ich merke schon, die machen echt viel und ich merke auch schon, dass sie eine sehr, sehr große Leidenschaft haben, wenn es ums Thema geht, was mich natürlich sehr freut.
Ja, die roten Blutkörperchen sind gut. Hm.
Weil wir jetzt so viel über Zahlen tatsächlich auch gesprochen haben, ist meine nächste Frage tatsächlich auch einfach mal aus Neugierde, wie viele Erythrozyten produziert denn ein gesunder Mensch eigentlich?
Ja, und ich sage die Zahl gerne, einfach nur, damit Sie sich vorstellen können, einfach wie toll das alles gemacht ist und wie das alles zusammenkommt. Ja, was es für eine wahnsinnige Leistung ist, mich fasziniert auch, wie dieses System zustande gekommen sein kann, weil das doch so unheimlich kompliziert ist. Also, ein rotes Blutkörperchen hat keinen Zellkern mehr. Der Zellkern ist das Organ in der Zelle. Die Organe in der Zelle nennen wir Organellen, um sie zu unterscheiden von den Nieren und Milzen und so, ja. Das ist das, wo die ganze Information aufgeschrieben und gespeichert wird und wo man sie theoretisch wieder abrufen kann. Die roten Blutkörperchen haben keinen Zellkern. Der Zellkern wird im Laufe der Ausreifung ausgestoßen, weil der dieser optimalen Verformbarkeit der roten Blutkörperchen möglicherweise im Weg wäre und vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das ein anderer Grund, weil Vögel haben rote Blutkörperchen mit Zellkern und die kriegen die auch irgendwie durch die Gefäße gequetscht. Also jedenfalls, unsere roten Blutkörperchen haben keinen Zellkern. Das heißt, wenn irgendwas kaputt gegangen ist, dann kann es nicht mehr nachgebildet werden. Ein bisschen was kann man reparieren. Aber im Wesentlichen, wenn irgendwas kaputt gegangen ist, dann wird es halt auf den Schrotterhaufen gelegt. Und wenn die Zelle irgendwann so kaputt ist, dass sie nicht mehr funktioniert, dann wird sie aussortiert. Und es sind beim normalen Erwachsenen ungefähr 120 Tage, dass ein rotes Blutkörperchen lebt. Das heißt, dreimal im Jahr erneuern wir alle roten Blutkörperchen und wir sagen, wir haben 5 Liter Blut, dann machen wir den Erythrozytengehalt von 15 Litern in einem Jahr. Ja, um das mal so in Relation zu setzen zu einer Blutspende: Eine Blutspende ist 0,5 Liter. Das heißt, eine Blutspende ist so über den dicken Daumen, sind das so 3% extra. Ne? Mhm. Also wenn man mal eine Blutspende macht, hat man 3%, nicht 100%, sondern 103% gemacht. Genau, und wenn man das 6-mal im Jahr macht, hat man schon 20% extra und da muss man dann schon, ne? So, also, 5 Millionen pro Mikroliter, 5 Milliarden pro Milliliter, 5 Billionen pro Liter, 25 Billionen rote Blutkörperchen. Dann mache ich das 3-mal mehr, habe ich 75 Billionen und dann teile ich das durch 365 Tage, durch 24 Stunden, durch 60 Minuten und dann kommt raus, dass ich in jeder Sekunde meines Lebens 2 Millionen rote Blutkörperchen mache.
Wow.
Merkt man gar nicht, ne?
Nee.
Genau. Wo werden die gemacht? Die werden gemacht im Knochenmark. Bei uns Erwachsenen sind es vor allem die gelenknahen Bereiche der Knochen oder auch die kleinen Knochen, die Wirbelknochen, die Schädelkalotte, so ein paar platte Knochen wie zum Beispiel die Schulterblätter und das Becken. Das sind die, wo die Blutbildung stattfindet. Die ist also schön über den ganzen Körper verteilt. Knochenmark ist, wie jeder, der sich schon mal einen Knochen gebrochen hat, weiß, extrem gut durchblutet. Aber muss ja auch. Ja, wenn ich 2 Millionen pro Sekunde Zellen machen möchte, dann muss ich da unheimlich viel Sauerstoff hinschleppen, weil das ein unheimlich energieverbrauchender Prozess ist. Das führt auch dazu, dass Erythrozyten unheimlich, sagen wir mal, mitteilungsbereit sind. Wenn man irgendeinen Mangelzustand im Körper hat, der zum Beispiel die Zellvermehrung betrifft, dann betrifft das alle Zellen, die sich gerne vermehren möchten. Aber die, an denen man es als erstes sieht, das sind die, die sich am stärksten vermehren möchten. Gut, jeder weiß natürlich, dass, nicht jeder, aber die meisten wissen das, Eisenmangel zu einem Mangel an roten Blutkörperchen führen kann. Das Eisen ist nämlich eine wichtige Zutat des Hämoglobin, des roten Blutfarbstoffs. Das ist tatsächlich das, was das Blut rot macht. Jetzt habe ich auch, glaube ich, gleich was zu erzählen, wenn wir dafür Zeit haben. Das ist auch ganz cool. 5/6 ungefähr des Körpereisens ist in den roten Blutkörperchen gebunden. Da kann man sich leicht vorstellen, dass natürlich die Erythrozyten die ersten sind, die mitteilen, hier Eisen ist ein bisschen knapp. Das sieht man daran, dass die roten Blutkörperchen immer kleiner werden. Man kann die messen, wenn wir eine Blutuntersuchung machen, die Blutbild heißt, messen wir die, wie groß die sind. Dann kann ich schon sagen, wenn die klein sind, wahrscheinlich haben sie einen Eisenmangel. Und die andere Möglichkeit ist, vielleicht können sie andere Teile von diesem roten Blutfarbstoff nicht gut herstellen. Zum Beispiel könnte es sein, dass sie ein Globin-Synthese-Problem haben. Das gibt's auch.
Sie hatten jetzt tatsächlich auch kurz selber schon die Blutspende angesprochen. Mhm. Da eine Frage natürlich von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die selber Blut spenden, ist natürlich auch immer, wie lange dauert das denn, bis die Erythrozyten nachproduziert werden, die man bei der Blutspende abgegeben hat? Also, weil Das muss ja alles nachproduziert werden und da sind natürlich die Leute auch immer neugierig, wie lange dauert das denn?
Das ist eine Frage, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. In Ruhe, habe ich gesagt, machen wir 2 Millionen pro Sekunde und dann könnten wir ja sagen, ach ja, bei einer Blutspende, da spenden wir ja 2,5 mal 10 hoch 12, also 2 Millionen Sekunden müsste es ja dann, eine Million Sekunden müsste es dann ungefähr dauern und das wäre ja ganz schön lang. Tatsächlich ist es so, dass die Reservekapazität der Blutbildung extrem hoch ist. Extrem hoch. Wenn wir, haben wir ein paar Mal gemacht, ja, wenn wir bei Leuten, die kontrolliert Blut verloren haben, manchmal waren das Blutspender, manchmal auch größere Mengen von Blut genommen, dann sehen wir, dass fast sofort ein Hormon im Blut erhöht ist, das EPO heißt. Mhm. EPO kennt man von den Fahrradfahrern, das nehmen die gerne, damit sie mehr Sauerstoffträger haben und dann bei der Tour de France schneller den Berg hochkommen, mehr Sauerstofftransportkapazität haben, ne? Also Blutdoping-Patienten. Genau, also dieses Hormon wird aufreguliert, wenn man einen Mangel an Sauerstoffträgern hat und sobald dieser Mangel korrigiert ist, ist es wieder runter. So, und wenn wir einem Blutspender, der genug Eisen an Bord hat, dass nicht das Eisen das Limitierte ist für die Neubildung der roten Blutkörperchen, dann ist es ungefähr 4 oder 5 Tage lang das EPO erhöht, bevor es dann wieder normal ist. Und das ist offensichtlich nach der Blutspende das Zeitfenster, das es dauert, bis das wieder normal ist. Und wenn Eisen knapp ist, dauert es ein bisschen länger. Das können wir auch messen. Dann sehen wir, dass dieser EPO-Anstieg ein bisschen länger dauert. Mal eine Woche, mal zwei unter Umständen.
Sie haben es ja jetzt schon angedeutet. Ich muss es aber tatsächlich einfach nochmal ansprechen. Und zwar haben Sie mir im Vorgespräch zum Podcast ja so schön gesagt, dass die Erythrozyten die Superzelle des Körpers sind. Und man merkt ja auch, wenn Sie darüber sprechen, dass es eine große Begeisterung gibt. Und wenn Sie jetzt in 2 Sätzen sagen müssten, warum ist das die Superzelle? Was macht die Erythrozyten so einzigartig?
Also ich will zugeben, dass ich möglicherweise ein bisschen parteiisch bin. Aber ich liebe die roten Blutkörperchen. Ich finde die ganz faszinierend. Ich finde es einfach faszinierend, dass da eine Zelle entstanden ist, die sich komplett in den Dienst des Organismus stellt und nicht fragt, what's in it for me? Und ich finde, wir können als Gesellschaft, könnten wir von diesen roten Blutkörperchen eine ganze Menge lernen. Ja, die reisen durch den Körper, transportieren da Sauerstoff, obwohl sie selber überhaupt keinen Sauerstoff gebrauchen können, um das System am Tickern zu bringen. Es sind aber auch so ein paar wirklich faszinierende Spezialisierungen, die roten Blutkörperchen durchlaufen haben, über die wir unheimlich viel über die Natur, die Biologie des Menschen gelernt haben. Ein Beispiel zum Beispiel, ein Baby, das noch am Mutterleib ist, das atmet ja keine Luft, sondern das muss dem mütterlichen roten Blutfarbstoff den Sauerstoff abspenstig machen. Und dafür haben die anderen roten Blutfarbstoffe als wir. Die haben einen roten Blutfarbstoff, der heißt auch Hämoglobin, aber der heißt fetales Hämoglobin. Und dieses fetale Hämoglobin, das enthält andere Eiweißketten als wir Erwachsenen. Wir Erwachsenen haben meistens 2 Ketten, die heißen Alpha und Beta. Und das ist darum, weil das die ersten beiden Buchstaben des Alphabets sind, des Griechischen. Ja, 2 Alpha-Ketten, 2 Beta-Ketten. Und das ist so ziemlich optimal für, wenn man Sauerstoff aus der Luft kriegt und die Luft ungefähr, sagen wir mal, ungefähr 20% Sauerstoff enthält. Dann ist das fein. Wenn man aber unter sehr sauerstoffarmen Verhältnissen lebt und die einzige Sauerstoffquelle rote Blutkörperchen sind, dann braucht man ein Hämoglobin, das eine stärkere Sauerstoffbindung besitzt. Und dafür haben dann diese Babys in den Monaten bis zur Geburt 2 Alphas und 2 Gammas. Gamma ist halt der 3. Buchstabe des griechischen Alphabets. Und die haben eine höhere Affinität zum Sauerstoff. So. Und diese Regulation, wie kommt es dazu? Wie misst der Körper? Ach, jetzt brauche ich nicht mehr Gamma und jetzt kann ich den Genbereich überspringen, von dem das Gamma kommt und ich lese jetzt nicht mehr dieses Gen ab, sondern das dahinterliegende Beta-Gen. Da haben wir so viel gelernt über über Genregulation, weil wir diese faszinierende Zelle haben, die eigentlich nicht viel anderes macht, als dass sie ein kleines Säckchen voll Hämoglobin ist und Sauerstoff durch die Gegend schleppt, haben wir so viel gelernt über Genregulation, was wir sonst bis heute nicht verstanden hätten in Zellen, die 1000 verschiedene Sachen machen. Genau. Wir haben auch unheimlich viel über Genetik gelernt mit diesen wunderschönen Blutgruppen. Das eigentlich gibt's nichts, was wir in der Genetik wissen, was uns nicht die Blutgruppengenetik beigebracht hat. Ja, und dann sind sie auch noch, dass man sie vom einen auf den anderen übertragen kann. Das können sie mit anderen Zellen nicht machen. Ja, mit Blutplättchen gerade noch so. Ja, aber andere Zellen können sie nicht einfach so vom einen auf den anderen übertragen. Ist auch ziemlich toll. Genau. Und es gibt noch viele andere Sachen, die schön sind an roten Blutkörperchen.
Es macht auf jeden Fall sehr Spaß, Ihnen dabei zuzuhören, wie Sie über die roten Blutkörperchen erzählen. Man merkt, da ist eine sehr große Begeisterung. Wir sind vorhin schon mal kurz so ein bisschen drauf eingegangen. Ich möchte es aber trotzdem noch mal als Frage formulieren. Und zwar, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wie wichtig die Erythrozyten sind. Und wie wichtig sie eben sind, merkt man ja auch daran, wie viele Krankheitsbilder auftreten können, wenn etwas nicht richtig funktioniert. Anämie oder auch Hämolyse treten ja dann auf, wenn die Produktion der roten Blutkörperchen gestört ist, oder?
Im klinischen Sprachgebrauch verwenden wir den Begriff Anämie, wörtlich übersetzt Blutarmut, nicht arm, so, und Hämblut, ja, also kein Blut haben oder zu wenig Blut haben. Eigentlich verwenden wir das für einen Mangel an rotem Blutfarbstoff, obwohl streng genommen physiologisch ist es eigentlich ein Sauerstoffmangel durch Mangel an roten Blutkörperchen. Aber so genau sind wir in der Medizin meistens nicht. Also Anämie ist Blutfarbstoff, roter Blutfarbstoffmangel. Wie kann man den kriegen? Die einfachste Methode liegt auf der Hand. Man fällt vom Motorrad und vergießt 3 Liter seines Blutes auf den Asphalt. Das ist die Blutungsanämie. Mhm. So, die muss ich eigentlich nur sehr kurzfristig überleben. Ich habe erzählt, wie das Knochenmark Gas geben kann, wenn alle Bausteine da sind und das korrigieren kann. Da reicht's, wenn man ordentlich geblutet hat und die Löcher sind alle gestopft und man kommt über die Nacht, sage ich mal, dann dauert es wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige Tage, bis das Blut wieder einigermaßen aufgefüllt ist. Aber über die Nacht muss man erst mal kommen und es ist gar nicht so wenig des Blutes, das wir einsammeln, das an Unfallopfer transfundiert wird und teilweise in rauen Mengen, weil bis der Chirurg alle Löcher gefunden und gestopft hat, dauert manchmal eine ganze Weile. So, und es ist wirklich nicht ungewöhnlich, dass ein ganz schwer Verletzter über 100 Blutkonserven braucht. Eine zweite Situation ist die Hämolyse, die sie angesprochen hat. Hämolyse heißt, rote Blutkörperchen lösen sich auf. Da ist die Überlebensdauer von roten Blutkörperchen eben nicht 120 Tage, sondern viel weniger. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum das passieren kann. Einer ist immunologisch, weil man irgendwelche Antikörper hat. Es gibt aber auch welche, wo genetisch zum Beispiel bestimmte Membranproteine fehlen, weshalb die roten Blutkörperchen unstabil sind. Viele der Zuhörer, der eine oder andere Zuhörer wird vielleicht mal von der Kugelzellanämie gehört haben zum Beispiel. Dann auch die roten Blutkörperchen nicht so geformt wie ein Donut, sondern wie eine Kugel und haben sehr stark verkürzte Überlebensdauer von roten Blutkörperchen. Das kann man teilweise so gut kompensieren, dass es Patienten gibt mit angeborenen Anämieformen, die das noch nicht mal wissen. Ja, und der durchschnittliche Patient mit einer Kugelzellkrankheit zum Beispiel, der fällt nicht dadurch auf, dass man dem ständig Bluttransfusionen geben muss. Der fällt eigentlich dadurch auf, dass er irgendwann Gallenstein hat. Ja, weil dieser ganze rote Blutfarbstoff, der da anfällt, dann als Gallensteine. Und also meinen Studenten erzähle ich immer, das ist der Teenager, der vom Tennisplatz, im Sommer vom Tennisplatz kommt mit furchtbaren Gallenkoliken. Das ist der Kugelzellpatient, ja, so. Genau, und dann gibt es aber, und da geht auch ganz viel von dem Blut hin, was wir brauchen, gibt es Patienten, die haben im Prinzip keine Blutbildung. Entweder aufgrund von Krankheiten, erworbene Krankheiten, gibt Krankheiten, die heißen zum Beispiel aplastische Anämie, wo das Knochenmark nicht in der Lage ist, diese 5 Millionen pro Sekunde abzuliefern. Und das Häufigste ist tatsächlich, dass wir den Patienten eine Therapie gegeben haben, die ihr Knochenmark vorübergehend daran hindert, Blut zur Verfügung zu stellen. Das ist nämlich die Chemotherapie bei Krebspatienten. Und da geht ein ganz substanzieller Teil des Blutes hin, das wir transfundieren, weil wir die Patienten mit Sauerstoffträgern über Wasser halten müssen, bis ihr Knochenmark die Blutbildung wieder übernehmen kann. Genau, so ist das mit der Anämie. Anämie ist voll häufig, muss man sagen. Bisschen abhängig davon, wie man Anämie definiert, kommen teilweise schreckliche Zahlen raus, aber sicher ein Zehntel der Weltbevölkerung ist anämisch und vielleicht noch mehr. Der häufigste Grund ist tatsächlich bei uns in Zentraleuropa hier der Mangel an Zutaten. Die Hauptzutat oder sagen wir die häufigste Zutat, die fehlt zum Herstellen von rotem Blutfarbstoff, ist Eisen. Also Eisenmangel ist der häufigste Grund für eine Anämie hier bei uns in Zentraleuropa.
Wir haben jetzt ja schon öfter mal Hämoglobin erwähnt. Deshalb kommen wir jetzt tatsächlich auch mal auf das Thema Hämoglobin zu sprechen.
Na endlich.
Und zwar haben Sie ja schon gesagt, rote Blutkörperchen enthalten den Proteinkomplex Hämoglobin. Und für alle, die jetzt einfach nicht so richtig was mit dem Begriff anfangen können, können Sie einmal noch mal den Zuhörerinnen kurz erklären, was Hämoglobin ist?
Hämoglobin besteht aus zwei Bestandteilen, nämlich aus Häm und Globin. Häm ist ein unglaublich kompliziertes, tellerförmiges Molekül, das in der Mitte ein Loch hat. Und an jedes Häm-Molekül befestigt ist ein Globin, das ist ein Protein. Warum erwähne ich, dass das so unheimlich kompliziert zu machen ist? Man braucht, für so ein kompliziertes Molekül herzustellen, unheimlich spezifische Enzyme, um so ein kompliziertes Molekül zu basteln. Wir haben tatsächlich für jedes Enzym, das es gibt, gibt es auch Kinder, die geboren werden, denen ein Enzym fehlt und die dann alle möglichen Enzymdefekte und damit alle möglichen Krankheiten haben. So, ja, so. Und das ist so kompliziert, das Bauen dieses Moleküls, dass der Körper im Wesentlichen darauf verzichtet hat, dieses Enzym auch wieder abzubauen, in seine Bestandteile zu zerlegen und zu zerheizen, sondern es wird ziemlich unverändert einfach in den Darm ausgeschieden mit der Galle. Und das ist das, was den Stuhl schwarz macht. Ja, also dieser rote Blutfarbstoff, der ist rot, weil Eisen dran gebunden ist. Wenn wir das Eisen abnehmen, dann ist es fast farblos, dann sieht es eher so gelb aus. Ja? Und das ist das, wenn man Gelbsucht hat, das ist das, was man dann sieht. Das ist also ein überall Anfall von Hämoglobin, von Häm, dem man das Eisen weggeklaut hat. Ja, das nicht ordentlich ausgeschieden wird von der Leber. Die Leber ist dafür zuständig. Genau, und wenn man dann zum Beispiel Gallenkoliken hat, Gallensteine hat, die Gallengänge verstopfen und das Gallenzeugs kommt nicht im Darm an, dann ist der Stuhl auf einmal nicht schwarz, sondern so weiß. So hellbeige, sag ich mal. Also wenn Sie zum Arzt gehen und der Arzt sagt, welche Farbe hat denn der Stuhl? Das ist das, was dahinter steckt. Das will er von Ihnen wissen. Genau, ist der schwarz oder stimmt da möglicherweise was mit der Gallenausscheidung nicht? Genau, also. Und immer 4 Häm- und 4 Proteinketten zusammen sind ein Molekül Hämoglobin. Also ein Molekül Hämoglobin enthält 4 Häms, kann 4 Sauerstoffmoleküle binden. So, und jetzt kommt das Coole. Also dieses Eisenmolekül, das sich da in der Nähe von diesem Teller befindet, das wird an Ort und Stelle gehalten durch 2 Anteile von der Proteinkette, die jeweils negativ geladen sind. Und dazwischen schwingt dieses Eisenmolekül. Und das regt dann den Teller dazu an. Der Teller schwingt dann und dann sehen wir das als rot. Und wenn dann ein Sauerstoff in die Nähe von diesem Eisen kommt, dann wird die wilde Tanzbewegung von dem Eisen so stark vermindert, dass das Eisen nicht mehr über dem Teller tanzt, sondern genau in die Tellerebene eintritt und dann schwingt der Teller ein bisschen anders. Und das können wir mit dem bloßen Auge nicht unterscheiden. Aber es gibt Messgeräte, die können tatsächlich zwischen sauerstoffgebundenem und nicht sauerstoffgebundenem Häm unterscheiden aufgrund der Rotfarbe. Und das sind diese Sauerstofffinger, die man kennt von der Intensivstation oder sowas, ja. Die können dann sagen, wie viel Prozent des roten Blutfarbstoffs tragen gerade Sauerstoff. Und das ist normal, wenn man das am Finger misst, ist es normal, dass man so ungefähr 98-99% Sauerstoffsättigung hat.
Sie haben jetzt gerade schon die Fingermessung erwähnt. Das kommt nämlich dann auch wieder zu einer Frage, die wir auch oft gefragt werden. Und zwar, von einer Blutspende wird der Hämoglobinwert ja gemessen. Und da fragen sich viele natürlich einmal, wieso eigentlich? Und was ist denn ein Normalbereich für einen Hämoglobinwert?
Warum wird das gemessen? Wofür geben wir nochmal das Blut? Wir geben das Blut, um beim Patienten den Sauerstofftransport zu verbessern. Das heißt, wir möchten Sauerstoffträger geben. Und das heißt, da müssen auch in dem Blut, das gespendet wird, Sauerstoffträger drin sein. Also einerseits ist die Menge roten Blutfarbstoffs im Spender wichtig, um sicher zu sein, dass im Medikament, das wir hinterherstellen, nämlich dem Erythrozytenkonzentrat oder der Blutkonserve, genug roter Blutfarbstoff drin ist. Und andererseits sollte man jemandem, der ohnehin schon nur noch gerade genug hat für sich selber, jetzt nicht auch noch was wegnehmen. Ja, also es geht gleichzeitig um die Sicherheit des Spenders, dass man ihm nichts nimmt, was er eigentlich nicht übrig hat, und um den, sagen wir mal, den Wirkmechanismus oder die Wirkstoffmenge in der Blutkonzentration, die ich dem Patienten hintergeben möchte. Genau. Und wir möchten, dass ungefähr 500 Milliliter Sauerstoff transportiert werden können von so einer Blutkonserve. Das ist so über den dicken Daumen unser Ziel. So viel muss dann also drin sein. Normal, also es gibt der Normalbereich ist ganz, ganz groß, muss man sagen, für roten Blutfarbstoff. Wir haben aber trotzdem die Erwartung, dass er nicht unterschritten sein soll. Also 12,5 wird meistens als untere Grenze des Normalen, zumindest als untere Grenze dessen, unterhalb dessen man kein Blut mehr spenden soll, bezeichnet. Wir haben etwas unterschiedliche Werte für Männer und Frauen. In Deutschland, nicht in allen Ländern. Genau, und wir haben auch eine bestimmte Erwartung, an was für Werte nicht überschritten werden sollen, weil wenn man zu viele rote Blutkörperchen hat, tatsächlich das Blut irgendwann nicht mehr ordentlich fließt und irgendwann tatsächlich wie Zahnpasta sich benimmt. Wir machen also in dem Moment, in dem wir ein HB messen, am Spendelokal drei unglaublich wichtige Sachen. Wir stellen sicher, dass der Patient kriegt, was er braucht. Wir stellen sicher, dass wir dem Spender nichts nehmen, was er nicht übrig hat. Und drittens, dadurch, dass wir tatsächlich nicht nur Top oder Flop messen, sondern einen Messwert messen, können wir sagen, das ist in einem normalen Bereich. Der Spender ist erstmal gesund oder ist es außerhalb des normalen Bereichs. Und zwar sowohl zu hoch als auch zu niedrig, ist unter Umständen nicht normal. Lieber Spender, du hast möglicherweise eine Krankheit, geh doch mal zum Arzt, weil diese Normalwerte, die sind eigentlich ziemlich robust eingestellt, und wenn man außerhalb dieser Normalbereiche liegt, dann steckt meistens oder häufig genug eine Krankheit dahinter, und dann möchte man das wissen, was das für eine Krankheit ist. Also dreifacher Benefit durch diese Hämoglobinmessung. Hämoglobin ist ein roter Farbstoff, und man kann diesen roten Farbstoff relativ leicht einfach durch die Haut hindurch messen. Das ist jetzt nicht maximal präzise. Wenn ich einen maximal präzisen Blutwert brauche, muss ich schon ein bisschen Blut mal ins Labor schicken. Aber für unsere Zwecke ist die Messung des HB durch die Haut hindurch vollkommen hinreichend.
Sie sind ja vorhin schon auf das Thema Hämoglobin eingegangen, beziehungsweise darauf, dass unser Farbstoff nicht ein Leben lang gleich bleibt, sondern sich von fetalem Hämoglobin zu adultem Hämoglobin verändert. Können wir den Prozess eigentlich reversieren und aus adultem Hämoglobin wieder fetales Hämoglobin machen?
Lernen wir gerade, dass es ein Prozess ist, den man manchmal doch rückgängig machen kann. Das mit den Genen ist so, dass jede Zelle, die noch einen Zellkern hat, im Prinzip alle Gene enthält. Woher weiß sie, dass sie bestimmte Gene ablesen darf, bestimmte Genprodukte machen darf und andere nicht? Im Wesentlichen dadurch, dass Teile des, wenn man sich das so vorstellt, wie ein Buch in so einer mittelalterlichen Bibliothek, ja, und das sind manche Seiten einfach gründlich mit Klebstoff zusammengeklebt, damit sie bloß keiner lesen kann, weil da stand dann irgendein Schweinkram drin, ja. Und genauso können Teile des Genoms markiert werden, dass sie nicht abgelesen werden können. Und so eine Markierung, darfst du nicht ablesen, wird in die roten Blutkörperchen angebracht. Und diese Markierung möchte man manchmal abmachen können. Manchmal möchte man das rückgängig machen, möchte man sagen, mach doch wieder fetales Hämoglobin. Mhm. Und das sind Patienten, die Synthesestörungen haben für Erwachsenenhämoglobin, die entweder zu wenig machen oder ein mutiertes, defektes Hämoglobin, das unter bestimmten Bedingungen Krankheitssymptome macht. Also da gibt es das Krankheitsbild der Thalassämien. Thalassämie ist wieder so ein clever Begriff, das heißt Mittelmeerkrankheit oder Mittelmeeranämie. Ja? Thalass ist eigentlich Meeres, Thalass ist das Meer, ja? Also die Meeresanämie. Ist eine ganz, ganz, ganz viele verschiedene Mutationen, die dazu führen, dass man entweder quantitativ oder qualitativ veränderte Beta-Ketten macht. Und wenn dann diese Beta-Ketten zu wenig sind oder kaputt gegangen sind, dann hat man eine verkürzte Überlebenszeit von roten Blutkörperchen. Das ist ganz stark vereinfacht, ja. Mhm. Also jetzt soll mich keiner hauen und sagen, das hast du aber schlecht erklärt, ja. Also wir müssen da so ein bisschen durchrauschen, ja. So, und wenn man in diesen Patienten das fetale Hämoglobin wiederherstellen könnte, dann wäre alles fein. Man kann, das wissen wir von Leuten, die von Natur aus diesen Switch nicht mitmachen und ihr ganzes Leben lang mit 100% HbF rumlaufen, man kann ganz fein fetales Hämoglobin haben und Sauerstoff atmen. Es ist vielleicht nicht ökonomisch, aber es ist wunderbar funktionell. Und die Leute können auch Kinder bekommen. Das ist dann nicht so, dass das arme Baby dann da plötzlich keine Sauerstoff mehr kriegt, weil die Mutter eine Sauerstoffbindung hat, die so hoch ist. Die kriegt trotzdem noch was. Also warum auch immer, es funktioniert trotzdem. So, und dies würden wir gerne rückgängig machen. Und da gibt's dann sehr intensive Forschung daran, wie man das rückgängig machen kann. Und Novartis hat jetzt gerade ein Molekül gefunden, das offensichtlich in der Lage ist, eine sehr substanzielle Induktion von fetalem Hämoglobin zu machen, von dem man erwarten würde, von dem ich erwarten würde, dass Patienten, die diese Thalassämie haben, keine Transfusionen mehr brauchen werden, dass Patienten, die eine Sichelzellkrankheit haben, das ist auch eine Beta-Kettenkrankheit, keine Schmerzkrisen mehr haben werden und vielleicht auch deswegen keine Transfusion mehr brauchen. Ja, aber auch da, das ist so ein Beispiel, ja, wo wir von den roten Blutkörperchen was lernen, was uns möglicherweise auch für andere Zellsysteme irgendwann mal was nützt, dass wir gezielt bestimmte Gene wieder anschalten können.
Ja, also für die Blutspende wäre das ja ganz toll, wenn dieser Prozess dann reversiert werden könnte, wie ich jetzt raushöre, genau.
Ja, wobei bei uns gar nicht so viele Leute sind mit Thalassämien und mit Sichelzellkrankheit, aber in Zypern zum Beispiel, da sind einfach wahnsinnig viele und da wird unheimlich, oder auch in anderen Teilen Griechenlands, wird unheimlich viel Blut für diese Thalassämie-Patienten gebraucht. Da wäre das wirklich ein Gamechanger.
Mm. Genau. Herr Bönig, wir haben ja jetzt auf jeden Fall gehört, weshalb Erythrozyten so wichtig sind und warum es so wichtig ist, dass Menschen diese im Rahmen der Blutspende spenden. Was würden Sie denn einem unentschlossenen Zuhörer, einer unentschlossenen Zuhörerin mit auf den Weg geben, die den Podcast jetzt hört und sich noch überlegt, Blut zu spenden?
Also mir fällt eigentlich gar kein richtig guter Grund ein, warum man nicht Blut spenden würde. So, also erstens, wir machen davon wahnsinnig viele und ich habe skizziert, dass eine Blutspende, das ist ungefähr 2,5% extra, 3% extra. Das ist nicht die Welt. Ja, das kann man geben, wenn man gesund ist. Wenn alle Leute, die Blut spenden könnten, das auch täten, dann müsste jeder Blutspender einmal alle 10 Jahre zur Blutspende kommen. Und der Umstand, dass wir Leuten erlauben, 4, Männern sogar 6 Mal pro Jahr Blut zu spenden, da können Sie schon draus schließen. Offensichtlich gehen gar nicht so viele hin. Tatsächlich geht ungefähr 2,5% der Leute zur Blutspende. Also, jede Konserve wird gebraucht. Wenn wir einen Spender mehr haben, ist das ein Vielfachspender, der einmal weniger kommen muss. Das ist außerordentlich gut verträglich. Der Körper kompensiert es außerordentlich gut. Man kriegt, ich habe es skizziert, über diese HB-Untersuchung, über diesen Fragebogen, auch alle paar Monate zumindest mal so ein bisschen High-Level-Information, wie es um den eigenen Gesundheitsstatus steht, finde ich auch gar nicht so unwichtig. Ja, ich wüsste nicht, warum es nicht machen würde. Was soll ich sagen?
Ja. Da kann ich mich anschließen und ich glaube, das sind eigentlich auch ganz schöne abschließende Worte für unsere heutige Folge. Ich bin nämlich tatsächlich am Ende mit meinen Fragen und möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass Sie heute dabei waren und uns Rede und Antwort zu den Erythrozyten gestellt haben.
Habe ich total gerne gemacht. Danke für die Einladung. Ja, die coolste Zelle des Körpers haben Sie jetzt ein bisschen kennengelernt. Es gibt noch unheimlich viel mehr darüber zu sagen. 1/4 der Körperzellen sind rote Blutkörperchen. Genau, und dann teilen sie ihre großen roten Blutkörperchen großzügig mit Leuten, die gerade vorübergehend selber keine machen können oder welche verloren haben, zum Beispiel durch einen Unfall, wenn sie Blutspender.
Dankeschön. Und wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wow, unsere Erythrozyten sind schon eine echte Superkraft im Körper. Was die alles können, war mir so auch nicht wirklich bewusst. Wir haben übrigens auch bereits eine Podcast-Folge zum Plasma, einem weiteren Blutbestandteil, aufgenommen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört doch mal rein. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für Feedback, Lob, Kritik oder Fragen wendet euch wie immer an podcast@blutspende.de. Wenn ihr einen Blutspendetermin reservieren wollt oder mehr über die Blutspende erfahren wollt, schaut auf unserer Webseite www.blutspende.de vorbei. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr unseren Podcast bei Apple oder Spotify bewerten würdet. Wir hören uns beim nächsten Mal und denkt immer daran, schenke Leben, spende Blut.
500 Milliliter Leben.
Der Blutspende-Podcast der DRK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen
und Nordost.